dieses Thema Loslassen bewegt haben bei sich. Beim Thema Loslassen kriegt man ja so ein bisschen auch Angst und ist nicht immer das Angenehmste von der Welt. Und ich möchte noch einmal gerne zusammenfassen, damit kein Missverständnis darüber besteht. Am ersten kann ich und am einfachsten kann ich dieses Thema, glaube ich, erklären. Richtige Loslösung mit einem Beispiel von Lord Buddha, der in dieser Gegend verehrt wird. Lord Buddha hatte einmal einen Schüler, einen Musiker, und hatte diesen Musiker Schüler hat gehofft, ihnen Unterweisung zu erteilen über die Wichtigkeit des Nicht-Anhaftens. Aber er wusste, dass mit diesem Konzept Loslösung auch viel Unheil angerichtet werden kann, dass Leute sich nämlich mehr vornehmen, als sie wirklich tun können, und dann unter Herzverkrustung leiden und Herzverhärtung leiden. Das ist ein Riesenproblem auch für die Yogis, die unglaublich forcierte Loslösung praktizieren. Das Herz verhärtet sich und sie werden nicht geeignet für Bhakti. So Lord Buddha hatte einen Schüler, der vorher Musiker war, und als er ihn so belehrte, kam auf dem Fluss ein Fischermann vorbei, und der hatte einen Passagier, der wunderschön auf einem Sitar-ähnlichen Instrument spielte. Und das nahm Lord Buddha als Beispiel, um seinen Punkt über Loslösung zu etablieren. Er sagte, wann klingt das Musikinstrument am besten? Wenn die Saite sehr straff gespannt ist oder wenn sie sehr locker ist? Und der Musiker spielte klim, 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 klim. Und der Schüler sagte, Buddha, der erleuchtete, ich möchte dir hier sagen, weder noch, wenn die Saite zu gespannt ist, klingt sie schrill, wenn sie zu locker ist, dann klingt sie flapsig. Ein Mittelweg muss gefunden werden. Und daraus definierte dann Buddha seine Lehre vom Weg der Mitte, etwas, was sich sogar in das deutsche Vokabular eingeschlichen hat, als der goldene Mittelweg. Ich möchte nochmal über Entsagung sprechen, weil wir sind hier auf dem Pfad des Loslassens und ihr habt gestern gezwungenermaßen Loslassen praktizieren müssen. Gerade hat Johann gesagt, dann seine super deutschen Wandersocken, die für absolut blasenfreies Wandern garantieren, die er gewaschen hat, und das tolle Hemd, also normales Hemd wahrscheinlich, aber die Wandersocken waren wirklich vom Feinsten, ich habe auch solche, dass er die losgelassen hat heute Morgen, weil er vergessen hat, die von der Leine zu nehmen, und jetzt musste er Loslösung praktizieren. Und gestern waren unsere Zelte überschwemmt, wir konnten uns nicht in ein Federbett hineinlegen. Und selbst die, die Zuflucht gesucht haben in den Lodges, wurden von einer erbitterten Kälte getroffen, von einer Elektrizitätsausfall und so weiter. Also wir müssen Loslösung praktizieren, und das will uns Krishna auch beibringen, glaube ich. Aber damit wir ein bisschen Angst verlieren und das eben den Weg der goldenen Mitte dabei gehen, möchte ich euch von Vyasadeva einen Text vorlesen. Ein Mensch, der eine echte Einsicht hat, wird nur so viel akzeptieren, wie notwendig ist, um seine persönlichen Notwendigkeiten zu erfüllen, seine persönlichen Bedürfnisse zu erfüllen. Wenn man zu viel akzeptiert oder zu wenig, kommt man in jedem Fall zu Fall von seiner spirituellen Übung. Nun, wenn ein Devotee gezwungen wird, Loslösung zu praktizieren, was soll er dann machen? Wie zum Beispiel der, der die Wandersocken verloren hat, oder dessen Zelt überlaufen wurde, oder dessen du hast dein ganzes Gepäck verloren in Mayapur. Die Heiligen Schriften sagen, dass wenn wir mit Loslösung konfrontiert werden, dass wir in der Situation sofort Zuflucht suchen sollen, bei der Erinnerung an Krishna, Und das mit dem Verständnis sehen des Krishna-Sambandha. Das Krishna hat mich jetzt losgelöst. Und aus diesem Grund, weil er gütig zu mir ist. Und dann werden wir ruhig im Geiste. Es gibt einen Text, den Vyasadeva hier zugeschrieben hat. Vyasadeva hat hier in der Nähe auch eine Höhle, von der, wo er geschrieben hat. Und deswegen möchte ich ihn direkt sprechen lassen. Wenn Personen, die im hingebungsvollen Dienst beschäftigt sind, für Hari, nicht in der Lage sind, Nahrungsmittel zu bekommen oder eine Unterkunft, obwohl sie es versuchen, oder wenn ihre Besitztümer verloren gehen oder vernichtet werden, dann sollten sie ohne Sorgen im Leben ihre Herzen ganz tief in den Gedanken an Hari vertiefen. Wir werden heute lesen im Bhagavata darüber, wie Maharaj Bharata seine dritte Geburt nimmt, von der aus er zurück nach Hause, zurück zu Krishna gegangen ist. Und sein Leben ist ein Leben, was wirklich nicht, wo der spirituelle Pfad sehr umwegig geht. Vielleicht wird der spirituelle Pfad bei uns auch nicht ein zielgerader Pfad zurück nach Hause, zurück zu Krishna gehen. Er musste sehr viel Leid in Kauf nehmen, wie wir erfahren werden. Er wurde sogar lebensgefährlich bedroht. Er sollte geschlachtet werden. Aber weil er Zuflucht suchte in Gedanken bei Krishna und Krishnas Lotusfüßen, war er gewappnet und konnte diesen Anforderungen darüber gehen. Priya Krishna und ich haben heute Morgen ein australisches Mädchen getroffen. Priya Krishna hat mit ihr gesprochen. Ich habe nur ihr Meckern aus der Entfernung gehört. Das Mädchen saß da mit unruhigem Geist auf dem Sonnenbegrüßungshügel, Sonnenbegrüßungsberg. Wir alle schauten auf die Berge und seufzten O und A und Hare Krishna. Also da waren ungefähr 200 Leute wohl, oder? Mindestens. Also es war ziemlich voll. Und das Mädchen sagte, oh, so viele Leute, es ist so schrecklich voll. Es war noch nie so voll, als ich hier war. Schlimm, und sie fotografieren alles, die Touristen. Und war also völlig gestört darüber. Und ich dachte mir, warum schaust du nicht auf die wunderschönen Berge? Warum schaust du auf die Leute, die dich stören? Unser blöder Mind, unser Affenmind, schaut immer auf die negativen Sachen, mit denen wir uns anfüllen, seit unvordenklichen Zeiten, seitdem wir leiden. Nicht? Wir sollten auf dieser Fahrt jetzt einmal lernen, wenn wir eine Blase haben, nicht auf die Blase zu schauen, sondern auf die Annapurna zu schauen. Wenn wir die Sappen verlieren, nicht an die Sappen zu meditieren, sondern an den Nilagiri. Wenn wir, wie es in meinem Fall ist, schwach sind, physisch, nicht an die physische Schwachheit, sondern an Krishna. Wenn wir das auf dieser Pilgerreise lernen können, einfach mal die Kamis oder die Menschen im materiellen Leben sind, die auch darüber bewusst, die sagen, positiv denken. Aber wir wollen nicht nur einfach positiv denken, sondern an Krishna denken. Wenn wir das schaffen, dann wird unsere Pilgerreise erfolgreich sein. Und ich glaube, dass Krishna jedem von uns so eine kleine Entsagung gibt. Dem einen überschwemmt das Zelt und dem anderen die Strumpflotten, die fehlen. Einer sagte gestern, oh, dieser Regen. Mir muss aber auch alles passieren. Das ist Krishnas Art und Weise, seine Devotees zu läutern. Aber ich glaube, es wird nicht so arg und so schlimm, weil wir eine tolle Küche dabei haben und unsere Schlafdecke und so weiter. Und ich habe auch eine Salbe, die ich teilen möchte mit solchen, die ich brauche, die heißt Gehwohl-Salbe. Eine Gehwohl-Salbe. Da geht man wohl. So gut, das wollte ich nur sagen, aber ich möchte euch allen ein von Herzen kommendes Lob aussprechen. Also als das gestern losging mit dem Strom von oben, da habe ich wirklich gedacht, okay, jetzt ist es soweit. Jetzt kommt das Hindernis. Nicht? Und Krishna, ihr müsst es doch zugeben, hat es sehr, sehr liebevoll mit uns gemacht. Als wir gerastet haben, hat er die ganze Soße runtergelassen, nicht? Und so weiter. Und wir hatten sogar die Lodges und einen Heißwasserschauer. Also super bequem. Es war.
Ja, auch keine Trocken überhaupt. Zusammen,
ja.
Mittagessen.
Richtig.
Und wir dann weitergegangen sind und das war auch noch eine Panaschierung irgendwie.
Ja.
Dass das dann alles da so ist, sonst würden wir da völlig verletzt.
Ja. Mit den Hemden alle erkältet, gehagelt. Und dann ein Ofen. Wo gibt es denn in Himalaya einen Ofen? Gut, dann singen wir mal. Um kurze Zusammenfassung geben von dem Kapitel, welches wir gestern gelesen haben. Pulaha, der Ort Pulaha Ashram wurde von Bharata Maharaj aufgesucht, damit er letztendlich die Entsagung vom weltlichen Leben praktizieren konnte. Es war der Weg der sehr konsequenten Loslösung, den Bharata Maharaj ging. Dann jedoch geschah es, dass er, obwohl er schon so weit fortgeschritten war, eine Anhaftung entwickelte, die ihn letztendlich dazu brachte, sein spirituelles Leben aufzugeben. Ich möchte euch demütig bitten, darüber nachzudenken, wie ihr mit den Anhaftungen, die vielleicht noch auftreten werden in eurem Leben, Anhaftungen, die vielleicht schon da sind, umgehen können, damit nicht das Gleiche geschieht. Es ist eine Tatsache, die Krishna highlightet in der Bhagavad Gita, dass nur wenig Spiritualisten den Weg bis zu Ende gehen. Krishna sagt in der Bhagavad Gita, dass sich unter Tausenden von Menschen vielleicht nur einer für Selbstverwirklichung interessiert. Und unter wieder Tausenden und Millionen von diesen wirklich nur einer eine Bhakti entwickelt für ihn. Bhakti lässt sich mit einem ganz einfachen Wort umschreiben, nämlich Durst. Durst zu Krishna. Die materielle Welt ist ein Ablenkungsmanöver, welches versucht, uns diesen Durst an Krishna wegzunehmen, indem es uns materielle Anhaftung dazwischen klemmt. Und Bharat Maharaj musste das erleben. Gut, das war die Zusammenfassung. Bharat Maharaj ging dahin, jetzt darf ich ganz kurz fragen, soweit ich heute Morgen von den Führern gehört habe, ist das das heilige Gandaki-Tal. Ja. Sehe ich das richtig? Möchtet ihr euch bitte mal umdrehen und da schauen? Das ist das heilige Gandaki-Tal, wo wir vielleicht morgen oder übermorgen eine sehr tiefe spirituelle Zeremonie machen werden, die nachher Priya Krishna, obwohl noch erwähnt wird, Muktinath liegt jetzt, damit ihr es ungefähr schauen könnt, hinter diesem Berg dort. Seht ihr diesen Berg? Das ist der ganz schnell Dholagiri. Seht ihr den, der hier zwischen den, ja nicht zwischen, sondern da, genau da, wo wir jetzt sehen. Der Weiße, ganz genau. Hinter diesem Berg wollen wir gehen, dass ihr es ungefähr seht, wie eure Pilgerreise vergeht. Und wir werden wahrscheinlich nicht darüber klettern, über den Spitze, obwohl ich manche starke Bitten dafür schon gehört habe. Wir werden so da rumgehen und dahinter liegt dann das heilige Muktinath. Wir nähern uns also und vielleicht fühlt ihr schon ein gewisses Kribbeln in der Magengegend, das ist gut. Also wir werden durch das Tal da hindurch am Dholagiri vorbei nach Muktinath. Hai Bol! Muktinath Dhamki!
Ja!
Gut. So, jetzt werden wir uns auf das 9. Kapitel, werden wir zum 9. Kapitel gehen. Ich möchte noch ganz kurz etwas zu meinen Vorlesungen geben. die sind, sagen, das sind sehr traditionelle Vorlesungen und ein bisschen anstrengend. Ich habe eine Vorlesung, eine moderne Vorlesung vorbereitet über die Liebe. Da wird man was Neues hören und da werden alle funkige Augen kriegen. Aber ich bin jetzt noch ganz traditionell. Das ist ein bisschen anstrengend, das anzuhören, aber es ist unglaublich lebensreich, denn es ist Bhagavad Katha. Das hat eine unglaubliche Potenz, wenn es richtig, ich bin halt nicht sehr fortgeschritten, aber wenn es richtig praktiziert wird. So, werde mein Bestes geben. So, nachdem Bharat Maharaj seinen Körper verließ, musste er nach dem Gesetz der Bhagavad Gita, dem psychologischen Mindgesetz, als Reh geboren werden. Denn das, woran du denkst, wird dich bestimmen. Wir werden, wenn wir in die Schweiz kommen, eine Vorlesung geben über Meditation im Krishna-Bewusstsein. Smarana. Diese Vorlesung, das ist ein Seminar, was wir auch in den Bergen geben wollen. Und ich möchte euch ganz herzlich einladen. Es ist sehr wichtig, dieses Seminar. Also die Themen, wie wichtig das Seminar ist, werden wir sehen. Es geht dort, wir werden Meditationstechniken im Krishna-Bewusstsein rannehmen, was bisher noch nicht so gemacht wurde in unserer Bewegung. Das Seminar heißt Der Tempel im Herzen und wird sich über Smarana beschäftigen. Und wir werden da auch total meditieren über die acht Sachen Lilas von Lord Chaitanya Mahaprabhu und solche Dinge tun. Denn es ist sehr wichtig, dass die Gedanken und der Geist mit Krishna beschäftigt wird. Und dazu gibt es Techniken, die in unserer Tradition da sind. Devotee, so sagte Prabhupada einmal, bedeutet der Geist. Wenn der Geist nicht geläutert wird über die Jahre, ist noch viel Raum zur Verbesserung in unserem spirituellen Leben, sodass wir den Geist purifizieren können. Bharat Maharaj dachte an ein Reh und wurde ein Reh, aber konnte sich durch die besondere Gnade Krishnas Hare Krishna Pravachan Shanti Prajalpane Dhanyavad. Die Sache ist, da er aber durch die besondere Gnade Krishnas sich erinnern konnte an sein vorangegangenes Leben als Kaiser, der heruntergefallen war von seiner hohen spirituellen Stufe, vermied er es, schlechte Gemeinschaft aufzusuchen. Er hatte kaum Gemeinschaft mit Rehen. Einmal, so sagt eine Zusatzschrift, war da ein Sadhu, der in diesem Tal, der unterwies gerade seinen Schüler, als plötzlich ein Reh nahe kam. Und das hielt sich immer da auf und hörte die Bhagavatam-Vorlesung mit großer Aufmerksamkeit. Und der Schüler fragte, wer ist denn dieses Reh? Es kommt immer zu den Bhagavatam-Vorlesungen. Ja, sagte der Sadhu, dieses Reh ist niemals anderes als der Weltkaiser Bharat Maharaj. Denk nicht, das sei nur eine Story. Vor 50 Jahren gab es in Vrindavan einen Atulananda Swami, der jeden Tag eine Vorlesung gab über das Bhagavatam und jeden Tag setzte sich unter die Zuhörenden ein Affe hin. Irgendwann ging Atulananda Swami mit Tränen der Rührung zu dem Affen rüber und sagte, Ramadas. Und dann bat er, dass Kundimalas gebracht werden und er schnürte den Affen, der auch Tränen in den Augen hatte, Kundimalas um den Affenhals. Das ging einige Jahre, bis eines Morgens der Affe nicht da war. Ram war nicht gekommen. Und Atulananda Swami weigerte sich mit der Vorlesung anzufangen. Wir müssen Ram finden. Der ganze Ashram ging los und man fand Ram schließlich auf dem Dach, wie er seine letzten Atemzüge machte. zueinander kam mit Tränen in den Augen. Jetzt musst du an Krishna denken, Ram. Im letzten Leben hast du es vermieden, an Krishna zu denken. Du warst mal, und dann, wupp, ging der Affe Staude auf seinen Guruji und verließ den Körper. Und manche glaubten auf seinen Lippen, den Namen Ram gehört zu haben. Haribol. Manche glaubten. Prabhupada hat sogar, dass einmal, als eine Katze zu ihm immer wieder kam und um seine Füße strich, jeden Morgen war das, wenn er den Tempel verließ, kam die Katze und strich um seine Füße und er hieß sie mit einem gekonnten Fuß, so die Katze, die so im Ufer und darüber hing, so freudig schnurrend, so aus dem Wege und setzte sie ab, bis die Katze eines Morgens tot aufgefunden war, überfahren. Und Prabhupada weinte. Und dann fragte ihn jemand später, warum? Was war das für eine besondere Katze? Prabhupada sagte dann, Sira Krishna Swami im Zimmer, allein, nicht vor allen. Es war mein Schüler vom letzten Leben. So, die Geschichte Maharaj Bharatas, der ein Reh wurde, bitte seid nicht so auch schöne Geschichte oder angsteinflößende Geschichte. Das sind Realitäten, die im Bhagavatam beschrieben werden. Die uns, und die werden aufgenommen ins Bhagavatam, um uns zu helfen, fortschrittlich voranzugehen im spirituellen Leben. Gut. Es wird dann beschrieben, dass er beim Bad in Haridwar seinen Körper aufgab, als er ein Reh war. Es war eiskalt und er starb in der heiligen Mutter Ganga und wurde dann als nächstes geboren in einer Familie von tugendhaften Brahmanas. Er hatte eine Zwillingsschwester und 9 Brüder. Sein Vater hatte 2 Frauen, so heißt es, und seine erste Frau gab ihm 9 Söhne und seine zweite Zwillinge, nämlich den tugendhaften Yadav, also Balak, und eine Zwillingstochter, über die ich nichts weiß, wer es war und so weiter. Aber sie muss auch speziell gewesen sein, denn sie hat ja Gemeinschaft mit ihm im Mutterleib gehabt. Man, genau, ich weiß, der ist nicht ganz stumm rein, aber was können wir tun? Ach, sein Hut. Ja. Sorry. So heißt es. Er war sehr, er konnte sich erinnern an seine vergangenen Leben und er tat das, was man bei vielen sehr fortgeschrittenen Sadhus sieht. Ich werde euch einen solchen Sadhu versuchen zu zeigen, wenn wir auf der Rückreise sind. Ein Sadhu, der schon seit 60 Jahren nur von Milch lebt. Eine sehr eigentümliche Art, was die Sadhus an sich haben. Seht mal, der Vater von Yadabharat wollte ihn ins Gesellschaftsleben einführen. Er versuchte ihn die gesellschaftlichen Regeln beizubringen, aber Yadabharat verstellte sich. Er verstellte sich, dass er um nicht in der materiellen Gesellschaft wieder teilnehmen zu müssen. Sein Vater wollte ihn zum Beispiel, ich habe das hier, ich wollte es euch mal aus dem Vers, Vers 5 ist es, total, aber bitte lacht jetzt nicht auf, denn es ist eine ganz bewusste Praxis von Sadhus, die ihr jetzt kennenlernt, die sich verstecken vor der gewöhnlichen Welt. Vor seinem Vater benahm sich Yadabharat wie ein Narr, obwohl ihn sein Vater über vedisches Wissen angemessen belehrte. Er verhielt sich absichtlich so, damit sein Vater einsehen würde, dass er zu keiner Schulung tauchte und damit er die Bemühung aufgeben würde, ihn weiter zu unterrichten. Er verhielt sich immer völlig verkehrt. hatte man ihn gelernt, nach dem Stuhlgang die Hände zu waschen, so wusch er sie zuvor. Trotzdem wollte ihm der Vater während des Frühlings und des Sommers vedische Unterweisungen geben. Er versuchte ihm den Gayatri-Mantra zusammen mit Omkara und Yati beizubringen. Aber nach 4 Monaten war der Vater mit seinen Unterweisungen immer noch ohne Erfolg. Es schlug letztendlich alles fehl, denn Jala Bharat verhielt sich wie ein Dummkopf. Wir können daraus etwas lernen, was auch kein moderner Punkt ist, sondern ein traditioneller Punkt. Wenn es darum geht, mit Nicht-Gottgeweihten zusammen zu sein, ist ein Devoti nicht sehr bemüht, da sehr Expert zu werden. Die Nicht-Gottgeweihten werden einen Devoti tadeln und sagen, du hast keine Ahnung vom Leben. Und der Devoti ist froh über diese Tadel. Wir wollen nicht teilnehmen an der materialistischen Gesellschaft. Wir haben den Pfad des Adlers gewählt. Ein Weg, der über die normalen, Wege der Materialisten hinwegführt. Und wir wollen den kennenlernen. Natürlich, wenn wir im Berufsleben stehen, müssen wir mit den Devotis, mit den Menschen eine Haltung einüben, wo wir neutral sind, wo wir nicht Grund zur Ärgernis geben. Ich möchte euch mal ein schlechtes Beispiel von dem Weg des Adlers geben, das ich selber gegeben habe. Ich war und bin eigentlich noch der Sohn eines Direktors in der Bundesbahn. Mein Vater ist sehr bekannt im Hamburger Verkehrsnetz. Und ich ging mit den Devotis immer auf Sanketan, als ich ein Devoti wurde. Aber wir dachten, wir sollten uns keine Karte kaufen. Denn alles gehört Krishna, auch die Bundesbahn. Und so, als wir dann gefordert wurden vom Schaffner, zeigt eure Fahrkarten, haben wir gesagt, es ist nicht nötig. Und haben intensiv angefangen zu zahlen. So, ich wurde dann wiedererkannt und das wurde meinem Vater gemeldet. Ihr Sohn ist er sehr außergewöhnlich. Und alle wunderten sich und lachten wie mein Vater aus. Und mein Vater wurde dann im Spiegel interviewt, das ist eine deutsche Nachrichtenzeitung, über seinen außergewöhnlichen Sohn. Mein Vater sagte dann, weil er mich sehr geliebt, mein Sohn ist besser als ihr alle zusammen. Haribol. Er ist nur ein bisschen rebellisch. So war er immer. Das war ein unglückliches Beispiel dafür. Wenn ein Devoti in der materiellen Welt ist, sollte er den Verhaltensweg der anderen Menschen folgen, um nicht unnötig einen Stein zum Anstoß zu geben. Aber er sollte immer sehen, dass der Pfad des Adlers in ihm lebendig bleibt. Die Fliege, die nimmt einen anderen Kurs. Die geht so hier und würde sich zum Beispiel neben dem Tape Recorder aus bestimmten nahrungstechnischen Gründen niedersetzen. Nicht der Weg, der Adler fliegt darüber hinweg und so weiter. So sollte sich ein Gottgeweihter nicht unnötig aufhalten mit materiellen Anhaftungen, sondern ganz geschickt spirituelle Anhaftungen entwickeln. Er muss da ganz geschickt sein. Das, was für einen funktioniert, macht nicht für den anderen funktionieren. Haribol. So, als sein Vater, der sein Beschützer war, weil er ihn sehr liebte, starb, haben seine Brüder sich ihm gegenüber sehr, sehr schlecht verhalten. Doch weil Bharata Maharaj eine selbstverwirklichte Seele war, nahm er das nicht besonders zur Kenntnis. Bharat Maharaj wusste, er ist nicht dieser physische Körper und deswegen verhielt er sich losgelöst von den materiellen Gut und den materiellen Dualitäten, Gut und Schlecht. Er wehrte sich nicht und versuchte auch nie, seine Brüder zu überzeugen. Wenn andere wollten, dass er etwas tat, Wünschen entsprechend. Welche Speisen auch immer er durch Betteln oder als Lohn bekommen konnte und was auch immer sich ihm von selbst anbot, ob in geringer Menge, schmackhaft, verdorben oder ohne Geschmack. Er nahm es an und an. Er nahm nie etwas zur Sinnbefriedigung zu sich, denn er war bereits von der körperlichen Auffassung befreit, was dazu führte, dass er sowohl schmackhafte als auch schlecht schmeckende Speisen annahm. Er war vom transzendentalen Bewusstsein des hingebungsvollen Dienstes erfüllt. Und deshalb war er von den Dualitäten, die der körperlichen Auffassung entspringen, nicht berührt. Sein Körper war so stark wie der eines Bullen und seine Gliedmaßen waren sehr muskulös. Er kümmerte sich nicht um Winter und Sommer oder um Wind und Regen und er bedeckte seinen Körper zu keiner Zeit. Er lag auf dem Boden und rieb seinen Körper nie mit Öl ein. Weil sein Körper schmutzig war, blieben seine spirituelle Ausstrahlung und sein Wissen verborgen, genauso wie ein wertvoller Edelstein von Schmutz bedeckt wird. Er trug nur ein schmutziges Lendentuch und seine heilige Schnur, die schwärzlich war. So war die, so wie die Leute sahen, ja, und so weiter. Der Yadabram Balat war völlig frei von dem Verständnis, ich bin der physische Körper. Und deswegen sorgte er sich auch nicht besonders um den Körper. Srila Prabhupada hat auch versucht, uns als Devotees, seine Schüler, einmal darin zu unterweisen. Zum Beispiel trug er längere Zeit eine geschwollene Backe aufgrund eines schlechten Zahnes, bis er ausgefallen war. Und als sie ihn fragten, wieso, warum gehst du nicht zum Zahnarzt? Ach, ich bin nicht der Körper, sagte er. Ein anderes Mal war das Brot angebrannt und keiner wollte das angebrannte Brot essen. Prabhupada nahm das angebrannte Brot und aß es und dachte, es ist Fasalem und wir sind so und so nicht der Körper. Wir sind heute auf einem Pfad der Loslösung und ich möchte diese unmodernen Themen gerne besprechen und nicht darüber hinweggehen, weil sie in unserer Tradition vorhanden sind. Ich möchte euch aber an die Lehre mit der Sehne erinnern. Geht damit vorsichtig um, mit diesem Thema. Geht nach eurer Verwirklichung damit um. Aber seht auch, dass es einen Platz hat im spirituellen Leben. Denn ohne Loslösung wird unsere Bhakti schief sein. Wenn wir nicht Loslösung von der materiellen Welt erlangen, werden wir wieder in ihr geboren werden. Wann wird Loslösung angenehm? Wenn wir Krishna wollen. Wann wird Loslösung zur Hölle? Wenn wir genießen wollen. Haribo. So, ich komme jetzt zum Ende. Seine Brüder schickten Yadabharat aufs Feld. Er sollte dort als menschlicher Wächter das Feld vor den Wildsäulen bewahren. Als wir in Kolur waren, auf unserer Ökofarm, haben auch die Devotees dort Wache schieben müssen, da die Wildsäue so heavy sind, die werden mehr gefürchtet in Indien als die Tiger. Die Tiger töten dich wenigstens noch. Wenn die Wildschweine, wenn die angreifen, reißen einen einfach auf und lassen einen ausbluten. Die Wildschweine können es sogar mit Tigern aufnehmen. So gefährlich sind sie. Und die wollen immer die Felder verwüsten und mehr essen, als sie brauchen. So, Yadabharat wurde also da als Wächter in der Nacht hingestellt. Und einst begab es sich, dass dort am Feld vorbei Banditen gingen. Diese Banditen, dem war gerade ein unterentwickelter Mensch davongelaufen. In Indien gibt es in Orissa noch heute Teile, wo tantrische Leute so unterentwickelte Menschen nehmen und in einem Blutopfer der Göttin Kali da bringen. Und diese Banditen wollten ebenfalls einen solchen unterentwickelten Menschen als Menschenopfer Kali darbringen. Das sind Tantriker, Schwarzmagier, Magier würden wir damit sagen. Wie auch immer, ob schwarz oder weiß, das weiß bestimmt nicht. Also der Weg der linken Hand wird es, glaube ich, genannt. Auf alle Fälle war ihnen ihr Opfer, das sie brauchten für ihr Ritual, entwischt. Und sie suchten danach und fanden dann auf am Feld Yadabharat, eben vom Mondschein gebadet, wie er da mit verfilztem Haar war, nicht so gut gewaschen wie deine, Edward, sondern wirklich heavy verfehlt und schmutzig, nicht einparfümiert, also hatte keine Öle an, nicht, und war also wirklich, er sah richtig aus. Und so nahmen sie ihn und brachten ihn triumphierend zum Banditenführer und sagten, wir haben einen Ersatz. Sie wuschen ihn, ölten ihn ein, kleideten ihn sogar in einen weißen Dhoti ein und haben ihn dann vor die Göttin Kali geführt, um ihn mit einem Schwert zu enthaupten. Doch in dem Augenblick, wo das geschah, sprang aus dem Dhoti heraus die Göttin Kali mit ihren Dienerinnen, mit ihren Begleiterinnen heraus, nahm das Schwert von dem Anführer weg und köpfte den Anführer mit seinen Banditen. Die nahmen dann auch noch die Köpfe da und tranken das Blut. Und ich möchte euch von einer genauen Beschreibung jetzt kurz vor dem Mittagessen verschonen und werde es nicht in allen Details beschreiben. Sie duldeten nicht, dass der reine geweihte Bharat Maharaj geschlachtet wurde. Unter Shukadev Goswami beschreibt das dann mit einem Vers, mit dem ich meine Vorlesung heute beenden möchte, mit einem sehr, sehr schönen Vers, den ich persönlich sehr oft lese in meinem Leben, besonders in gefährlichen Situationen, und den ich euch bitte, mit großer Aufmerksamkeit aufzunehmen. Krishna ließ es nicht zu, dass sein Devoti verletzt wurde, und er inspirierte Kali dazu, aus dem vom Altar runterzuschüpfen. Auch Kali Ma ließ es nicht zu. Shukadev Goswami sagte zu Maharaj Parikshit: O Vishnu Duta, diejenigen, die bereits wissen, dass die Seele vom Körper verschieden ist, die vom unüberwindlichen Knoten im Herzen befreit sind, die immer mit wohltätigen Handlungen für alle Lebewesen beschäftigt sind und die niemals daran denken, anderen Schaden zuzufügen, stehen immer unter dem Schutz des Herrn, der höchsten Persönlichkeit Gottes, der sein Feuerrad, das Sudarshan-Chakra trägt und als oberste Zeit waltet, um die Dämonen zu töten und seine Geweihten zu beschützen. Die Gottgeweihten suchen immer bei den Lotusfüßen des Herrn Zuflucht, deshalb werden sie zu keiner Zeit beunruhigt, nicht einmal dann, wenn ihnen die Enthauptung droht. Für sie ist das keineswegs verwunderlich. Ist nicht ein wunderschöner Vers? Wollen wir ihn vielleicht einfach zusammenchanten, damit er sich eingräbt? Denn ich finde, er ist auch ein Vers für einen Pilger, der sich vom Schutz des Herrn abhängig machen will. Wenn wir dem weltlichen Leben entsagen wollen, bedeutet das nicht, dass wir in eine trockene Wüste hineinwandern. Nein, wenn wir dem weltlichen Leben entsagen, wollen wir eigentlich nur zwei Konzepten entsagen. Der Kontrollierende zu sein und der Genießende. Wirkliche Entsagung bedeutet, aufzuhören zu denken, ich bin der Kontrollierende und der Genießende, und sich dem Schutz des Herrn anzuvertrauen. Diejenigen, die bereits wissen, dass die Seele vom Körper verschieden ist, die vom unüberwindlichen Knoten im Herzen befreit sind, die immer mit wohltätigen Handlungen für alle Lebewesen beschäftigt sind und die niemals daran denken, anderen Schaden zuzufügen, stehen immer unter dem Schutz des Herrn. Hallo. Wer mitschreiben will, das sind die Eigenschaften, die wir entwickeln müssen auf der Pilgerreise. Wissen, dass wir verschieden sind vom Körper, erster Punkt. Meditiert da bitte drüber. Ich bin nicht der Körper. Unsere Frage, will ich auch ehrlich jetzt verraten, heißt, der Spirit... No. Das ist der von morgen, sorry. Für morgen werden wir die darüber meditieren. Also das ist die erste Qualifikation, um den Schutz des Herrn im Leben zu erfahren. Wollen wir den Schutz des Herrn erfahren? Das klingt jetzt zu positiv. Natürlich will man das im Spirit erleben. So, dann muss man vom Knoten im Herzen befreit sein. Was ist der Knoten im Herzen? Wer kann uns das mitteilen? Ahankara. Was ist Ahankara? Falsche Ego. Yes. Danke. Das können wir hier praktizieren. Dann, als dritte Sache muss man wohltätige Handlung für alle Lebewesen ausüben. Denkt euch mal am Tag aus, was könnt ihr für einen anderen tun? Ich weiß, im alten Hamburger Tempel wurden wir von unseren Tempelpräsidenten aufgefordert. Zumindest eine Tätigkeit muss man tun am Tag für jemand anderen. Fand ich sehr nice. Zum Beispiel kann man einem Pilger das Hemd waschen oder Socken schenken, Wandersocken. Oder was weiß ich. Ja. Ja. Und dann, der nächste Punkt, vierte Punkt, man sollte nie daran denken, anderen Schaden zuzufügen. Weder durch Worte noch durch Handlungen. Ist das nicht wunderschön?
Auch nicht in Gedanken?
Auch nicht in Gedanken. Was bedeutet das, jemand in Gedanken Schaden zuzuführen? Missgünstig über ihn nachzudenken, das fühlt der andere. Haribol. Neid. Neid ist die feinstoffliche Stufe von Gewalt. Wird in Schriften gesagt. Genauso wie der feinstoffliche Körper von Lust ist die Suche nach Anerkennung. Wenn jemand Ramachandra sagt zu Sita, einen lustvollen Menschen erkennt man daran, dass er nach Anerkennung sucht. Und dass er Menschen falsch bestraft. Also dass er immer Leute tadelt und zurechtweist. Das ist das Zweite. Und das Dritte weiß ich jetzt nicht mehr. Auf alle Fälle keinen Schaden zuzufügen. Solche Menschen, die diese Qualitäten haben, stehen immer unter dem Schutz des Herrn. Hare Krishna. So, was sehr auffällt bei dem Lebensweg von Maharaj Bharata und ist, dass sein Weg völlig individuell ist. Ist euch das auch aufgefallen? Nicht, er ist der Kaiser der Welt, dann gibt er das auf und kommt dann so zu Fall, wird ein Reh und dann wird er Yadabharat. Ich glaube, dass wir diesen Punkt mehr verstehen sollten. Auch unser eigener spiritueller Weg wird ein ganz individueller Pfad sein, der sich völlig verschieden sieht von anderen. Bestimmt habt ihr manchmal gemerkt, wenn ihr den Weg eines anderen imitiert, werdet ihr zu Fall kommen dadurch. Das spirituelle Leben bedeutet, dass man spirituelle Prinzipien versteht und selber für sich in die Praxis umsetzt. Und das geht hier in meiner dritten Frage für heute, habe ich geschrieben, der spirituelle Weg ist völlig individuell. Wie sehe ich meine nächsten Schritte? Was möchte ich nach der Pilgerreise als nächsten Schritt unternehmen? Was ich damit meine ist, möchte ich vielleicht mehr chanten? Oder möchte ich vielleicht weniger chanten? Oder möchte ich vielleicht ein spirituelles Projekt anfangen? Ein spirituelles Hobby? Ich habe zum Beispiel auf der Pilgerreise gestern einen Einfall gehabt über mein spirituelles Hobby. Ich werde ein Nebenbuch schreiben. Ein Buch, was nur ein Exemplar hat. Das ist mein spirituelles Hobby. Gut. Und dann, wie sehe ich, wenn wir nach Deutschland kommen? Oder in die Schweiz? Oder ins Niederland? Zettel, wo es um die Anhaftung geht, wo man so oft rot sieht, da werde ich nicht fragen, dass man das mitteilt. Da könnt ihr mal drüber nachdenken. Vermeidet es, wenn ihr zurückkommt, in den Alltagstrott zu fallen. Nehmt lieber die Kraft, die ihr hier vielleicht kriegt, mit. Nehmt den Wind mit und lasst sie euer Boot weitertreiben. So, gut. Damit bin ich an ein natürliches Ende gekommen.